So, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich glaube, es kennen mich alle. Sonst, wer mich nicht kennt, dann einmal melden, dann stelle ich mich nochmal vor. Okay, super. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ich heute wieder hier predigen darf am zweiten Advent. Ich finde es echt ein Privileg, zu so einem besonderen Event irgendwie eingeladen zu werden. Ich habe euch heute das Thema mitgebracht, Gottes Gnade im Advent entdecken. Und ich habe mich viel damit beschäftigt, auch im Theologiestudium, und habe mir viele Fragen gestellt, was bedeutet eigentlich Gnade und wie kann ich das wirklich gut weiterbringen? Wie kann ich das gut meinem Nächsten erklären oder erzählen? Oder auch Christen haben ja auch Probleme mit Gnade. Und bevor wir jetzt in den Text gehen, den ich ausgesucht habe, versuche ich euch mit in diese Gedanken hineinzunehmen und deutlich zu machen, wo der theologische Unterschied ist. Also wenn ihr ein Wörterbuch aufschlagen werdet und ihr schlagt auf Gnade und Barmherzigkeit, dann werdet ihr wahrscheinlich zu ein bisschen anderen Ergebnissen kommen als ich in der Predigt. Wir fangen mit Barmherzigkeit an. Barmherzigkeit bedeutet, dem Nächsten Erbarmen zu zeigen. Also es beschreibt beispielsweise das Annehmen von einem Menschen, der ohne auf die Machtverhältnisse von der Person zu schauen. Wenn man das im Vergleich mit Gnade sieht, dann ist es ein bisschen schwierig, das zu verbinden, weil Gnade erweisen ist ja auch, dass man nicht darauf schaut, wie die Person ist oder was sie getan hat, sondern man erweist der Person Gnade, obwohl sie etwas falsch getan hat. Die Begriffe sind also sehr eng verbunden und beides wird benutzt, um Gott zu beschreiben. Er gewährt uns Gnade und ohne seine Barmherzigkeit würde er nicht gnädig sein. Um das noch deutlicher zu machen, Barmherzigkeit ist theologisch oder biblisch eine Einstellung. Also möchte ich quasi barmherzig sein, muss ich darauf eingestellt sein. Und Gnade ist eine Handlung, also eine Tat, etwas Aktives. Ich kann jemandem quasi nur Gnade erweisen, aber nicht Barmherzigkeit, weil Barmherzigkeit ist meine Einstellung. So, und ich hoffe natürlich, dass es jetzt im Rahmen der Predigt noch deutlicher wird. Um das Wort Gnade noch besser zu verstehen, habe ich geguckt, was bedeutet das juristisch, also bei uns in Deutschland. Juristisch ist, wenn jemand vor dem Gericht steht und es kommt zu einem Freispruch, obwohl genug Beweise gegen ihn vorliegen. Dann spricht man von Gnade vor Recht. Umgangssprachlich steht auch fest, dass die Gnade etwas Aktives ist. Man kann nur Gnade erweisen oder Gnade walten lassen. Wenn also im Gerichtskontext, nachdem genug Beweise gefunden wurden für eine Straftat, es zu einem Freispruch kommt, ist es für das Gericht Gnade. Es liegt also im Ermessen des Richters, wem er und ob er Gnade erweist. Aber die Gnade, die Gott uns durch sein Wort vermittelt, sieht anders aus. Denn Gott hat nicht gesagt, ich spreche dich frei von deiner Schuld und puff, ist die Schuld und Sünde weg und plötzlich hast du Gnade empfangen, sondern Gott sendet seinen eigenen Sohn. Er lässt ihn deine Strafe erleiden. Er geht also ins Gericht mit deiner Schuld und Sünde. Er kommt zu seinem Zorn und er geht auch mit jeder einzelnen Sünde ins Gericht. Nur sind wir nicht mehr die Personen, die für diese Sünden leiden müssen, sondern Jesus Christus. Und die Strafe, die wir verdient hätten, nimmt er auf sich. Weil Gott dich in Jesus Christus davor bewahrt. Und so findet auch sein Zorn ein Ende. Also Gnade ist notwendig, damit der Zorn Gottes gestillt wird, damit Gott dich in Liebe anschauen kann. Und von uns aus, ohne Jesus Christus, ist das unmöglich. So atemberaubend ist Gott und seine Gnade. Und ich finde, in Johannes treffen wir diese Aspekte am besten. Deshalb lasst uns gemeinsam Johannes 1, 14 bis 18 lesen und schauen, wer dieser Jesus ist. Und ich habe im Vorhinein diesen Text mal selbst übersetzt und keine Angst, ich habe das beim Griechischdozenten eingereicht. Es ist alles in Ordnung mit der Übersetzung. Also nicht wundern, wenn es jetzt ein bisschen anders klingt, aber ich versuch bestimmte Punkte halt deutlich zu machen. Ja, mit einer kleinen bisschen veränderten Versetzung. Also ab Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und schlug sein Zelt unter uns auf. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes der Täufer die Menschen hin, indem er ein Zeugnis von ihm ablegte. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Wenn wir uns hier den näheren Kontext von Johannes 1 anschauen, dann sehen wir, dass er an Juden schreibt. Er schreibt in einem richtig einfachen Griechisch, deswegen konnte ich es übersetzen, und findet hier einige Parallelstellen, oder man findet hier einige Parallelen zum Alten Testament. Das heißt, wenn ich jetzt davon spreche, dass er an Juden schreibt, dann sind eigentlich alle Schriftgelehrten gemeint, also Juden, Pharisäer, Sadduzäer. Und er will quasi mit diesem Brief, dass sie sich mit Jesus auseinandersetzen. Er will, dass sie verstehen, Jesus ist der Messias, der im Alten Testament verheißen wurde, und sie müssen ihn erkennen oder anerkennen. Also Johannes hat hier die hebräischen Worte quasi direkt ins Griechische übersetzt, um deutlich zu machen, dass hier ein Bundesschluss zwischen Gott und Israel im Fokus steht. Aber das war erst der Anfang. Jetzt geht's so richtig los. Die Beschreibungen, die hier für Jesus verwendet werden, sind schöner als die Geschichte von der Geburt Jesu, die wir in Lukas lesen können. Es geht hier jetzt richtig um Theologie. Wenn man hier am besten übersetzen möchte, dann müsste man Vers 14, wie ich es gerade vorgelesen habe, so zitieren: Denn so wie Gott unter dem Volk Israel zeltete, so zeltete er in Jesus Christus unter uns. Und wenn wir jetzt diese einzelnen Verse entlang gehen, dann wird uns auffallen, dass es noch mehr Parallelen dazu gibt. Dass diese Verwandtschaft zwischen Jesus Christus, dem Messias, und Gott, dem Vater, gleich ist. Also Gott offenbart sich Israel als der Vater und uns oder den Juden damals in dem Sohn. Durch Jesus Christus konnten die Menschen damals die Herrlichkeit sehen. Sie konnten sie direkt ansehen. Eine Herrlichkeit, von der es bei Mose heißt, er hat sein Angesicht verborgen. Er verbarg sein Angesicht. Und die dafür sorgte, dass er, als er vom Berg wieder zurückkam, leuchtete. Also die Herrlichkeit hat ihn verändert. Diese Herrlichkeit, die Israel begleitet, findet sich auch in Jesus Christus. Herrlichkeit ist also jetzt eine Person, Jesus. Und was diese Person tut, ist Gnade erweisen und Wahrheit bringen. Und der Glanz ihrer Heiligkeit ist auch Herrlichkeit. Jetzt brauchen wir nur noch eine Sache, um den Hintergrund hier zu verstehen. Und zwar war es damals so gewesen, dass wenn man Gericht gesprochen hat, also der damalige Gerichtskontext war so, dass man immer zwei oder drei Zeugen brauchte, damit man jemanden anklagen konnte. Und am besten hattest du noch mehr Zeugen, damit man sich sicher war, dass die Person schuldig war. Oder du hattest besonders gute Zeugen. Also je nach Schwere der Anschuldigung. In unserem Fall war Johannes der Täufer ein besonders guter Zeuge, denn er hatte hohes Ansehen. Jeder kannte ihn. Er war ein sehr bekannter Lehrer zu der damaligen Zeit. Und deshalb verwendet jetzt auch Johannes, also der Apostel Johannes, ihn als Zeugen, um zu weisen, dass Jesus gelebt hat. Aber zusätzlich zu ihm sagt er, ich habe es auch gesehen. Deswegen schreibt er hier, wir sahen seine Herrlichkeit. Sie haben also die Person Jesus gesehen. Also der Apostel Johannes macht deutlich, dass dadurch, dass er sich selbst nennt, dass er auch Jesus gesehen hat und dass er ihn bezeugt als den Gottessohn. Und Johannes der Täufer hat auch damals vor allen Menschen dieses Zeugnis abgelegt. Und das Zeugnis ist, lesen wir in Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und schlug sein Zelt unter uns auf. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und als ich mich mit dieser Stelle beschäftigt habe, dachte ich mir, warum Wort? Wir haben so viele eindeutigere Vergleiche, aber Jesus wird hier auch als Wort beschrieben. Doch dann habe ich mir das mal genauer angeschaut, an wen Johannes schreibt, und mir ist aufgefallen, dass das Wissen damals immer mit Wort quasi gleichgesetzt wird. Also wir wissen jetzt leider nicht, zu welcher Zeit und was genau diese Kontexte sind, aber wir wissen, dass es ganz viele unterschiedliche Irrlehren gab. Also es gab unterschiedliche Worte, die über Jesus verbreitet wurden, dass er nicht der Messias ist, dass er nicht Gottes Sohn ist. Und um klarzumachen, dass es von Anfang an Gott ist, der quasi in der Person Jesus nun sichtbar wird, wird hier immer Wort verwendet. Das heißt, wenn wir Jesus anschauen, dann erkennen wir Gott, dann erkennen wir den Sohn Gottes. Johannes setzt sich also mit den Irrlehren, mit den religiösen Führern auseinander. Denn sie wollten sowohl Jesus als auch seine Lehren nicht. Denn sie argumentieren mit dem Alten Testament, dass Jesus nicht Gott oder nicht der Messias sein kann. Denn das Wort verheißt eine andere Person, das war ihre Meinung. Und jetzt lasst uns das nochmal mit dem Wissen lesen. Er, der das Wort ist, also Jesus Christus, wurde durch das Wort und erfüllte das Wort. Man könnte umgangssprachlich auch sagen, er, der das Alte Testament ist. Er wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut. Also wenn wir an Jesus Christus als Vorbild denken, dann wünsche ich mir, dass wir vor Augen haben, Gott selbst wurde ein Baby. Gott selbst wurde machtlos. Er, die personifizierte Erfüllung der Schrift. Und jetzt, wenn ihr das hört und das mit den damaligen Ohren hört, dann denkt ihr, wen gibt es, der das bezeugen kann? Und deswegen kommt jetzt Johannes der Täufer. Er bezeugt ihn als die Person und seine Herrlichkeit. Und es wird hier nicht klar differenziert, aber es ist deutlich, dass Johannes diese Herrlichkeit auf Jesus Christus bezieht. Also wenn wir jetzt vor Weihnachten nochmal irgendwie in unserer stillen Zeit oder Bibellese Johannes 1 lesen, dann wird uns auffallen, dass Johannes ganz viel mit Synonymen arbeitet. Er versucht quasi Jesus in jeder erdenklichen Art zu beschreiben. Er benutzt Worte wie Wort, Licht, Mensch, Mensch aus Fleisch und Blut, Gott und Sohn Gottes. Man könnte bei diesen Beschreibungen denken, dass er die Leute auffordert, diese Aussagen zu überprüfen. Nicht im Sinne, dass sie zu Jesus gehen sollen, sondern schaut euch doch um. Schaut euch, was er getan hat, was verheißen wurde und wie es erfüllt wurde. Und wenn ihr geprüft habt, ob die Verheißungen stimmen, und ihr dann nicht glaubt, dass er es gewesen ist, dann glaubt dem Zeugnis des Johannes, des Apostels wie dem des Täufers. Denn wir haben ihn leibhaftig gesehen. Und in Vers 15b geht's weiter mit der Beschreibung vom Johannes des Täufers. Er ist es, rief er, von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Johannes der Täufer sagt, dass er nach ihm kommt, aber schon vor ihm gewesen ist. Das macht deutlich, dass er schon ein einwandfreies theologisches Verständnis von Jesus als Gottes Sohn hat. Er wusste ganz klar, vor seiner Geburt gab es Jesus Christus schon. Er hat quasi jetzt das Privileg, Jesus zu sehen. Er hat jetzt das Privileg, Jesus sichtbar sehen zu dürfen. Und in gleicher Weise hat er noch eine besondere Funktion. In Maleachi heißt es, Johannes der Täufer, also da steht nicht Johannes der Täufer, aber es wird einen Wegbereiter geben, der dem Sohn Gottes oder dem Messias den Weg vorbereitet. Und dieser ist Johannes der Täufer. Das wird ganz klar deutlich. Er ist der Bote, der auf Jesus Christus aufmerksam macht. Und in dieser Form ist Jesus Christus auch nach ihm. Denn selbst nach dem Tod von Johannes dem Täufer gibt es Jesus Christus auf der Erde noch und er wird ihn sehen im Himmelreich. Er betont also den ewigen Bestand von Jesus Christus, vorher, jetzt und nach ihm. Man könnte also mit anderen Worten das hier zusammenfassen und sagen, Jesus wurde mit der Schrift und durch Augenzeugen bestätigt und ist deshalb schuldig der Sohnschaft Gottes und seiner Existenz vor Erschaffung der Erde. Bevor wir jetzt zu Vers 16 gehen, will ich nochmal deutlich machen, dass auch wenn dieses Zeugnis von Johannes dem Täufer so ein bisschen deplatziert wirkt, wenn man das liest, macht es besonders deutlich, dass man an Jesus Christus und den Sohn Gottes glauben muss, um das Nachfolgende zu verstehen. Also Johannes macht quasi deutlich, das ist Bibel Basic, das müsst ihr alle wissen und jetzt kommt das, was wir daraus lernen können, dass wir das wissen. Vers 16. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Also Johannes macht deutlich, dass nicht erst durch Jesu Leben Gnade um Gnade geschieht, sondern dass die Gnade in Gott ein beständiger Begleiter ist. Der Apostel Johannes macht hier deutlich, dass es schon immer gewesen ist. Es ist eine langwierige Folge, eine Kontinuität. Eine Eigenschaft Gottes, die genauso ewig ist wie er selber. Mit anderen Worten, dieselbe Gnade, die Israel damals geführt und begleitet hat, die sich Israel gezeigt hat, und obwohl sie, nachdem sie im Heiligen Land angekommen waren, alles gehabt hatten, was Gott ihnen verheißen hatte, haben sie ja versagt. Also die Israeliten waren ausgestattet mit persönlichen Erfahrungen, mit Geschichten mit Gott und aus der Vergangenheit, mit Geschichten von Gott aus der Vergangenheit. Und die vollständige Tora hatten sie. Und trotzdem sind sie immer wieder vom Weg abgekommen. Sodass Gott immer wieder in seiner Person, also in Barmherzigkeit, Gnade erwiesen hat. Barmherzig meint hier jetzt wieder die Einstellung. Im Sinne von, obwohl er wusste, sie werden versagen, gibt er ihnen weitere Chancen. Mit anderen Worten, selbst nachdem Gott unter den Israeliten gezeltet hat, ja, nachdem er in der Stiftshütte da gewesen ist, haben sie ihn doch immer wieder verraten. Und trotzdem erwies Gott Gnade. Immer wieder fortwährende Gnade für Israel, bis Jesu erstes Kommen. Nun mache ich einen kleinen Exkurs, weil ich diesen Punkt beim Thema Gnade wichtig finde. Diese Aussage, dass Gott immer wieder gnädig ist und fortwährend Gnade mit Israel hat, bedeutet nicht, dass Gott nicht zornig wird. Gerade wenn wir das Alte Testament lesen, können wir viel über Gottes negativen Gefühle erfahren. Dass er zornig wird, dass er Sünde hassen kann. Und wie wir im Gerichtskontext schon gesehen haben, ist an dieser Stelle nicht das Thema von Johannes, dass es keinen Zorn gibt, dass er versucht, nur die Gnade zu betonen, sondern wir können besonders in den Briefen von Johannes später auch sehen, dass er ein persönliches Anliegen hat, dass diese Gnade nicht missbraucht wird. Ähnlich wie bei Paulus und Jakobus. Wenn wir die gegenüberstellen, haben wir immer das Gefühl, Paulus spricht nur von Gnade und Jakobus spricht nur von Werken. Aber ich glaube, genau diese Spannung ist das, was wir als Christen erleben und leben müssen. Nur finde ich persönlich die Vergleiche, die Johannes macht, viel, viel härter. Auf das Thema Zorn und Gnade kann ich hier jetzt nicht weiter eingehen, aber um diesen Versen gerecht zu werden. Aber wichtig im Hinterkopf zu behalten ist, dass wir nicht nur die Gnade ohne Konsequenz fokussieren, weil Gott ein liebender Gott ist, sondern wir müssen sehen, dass Gott auch hassen kann. Er kann mit deiner Sünde ins Gericht gehen. Er verlangt ein Opfer für deine Sünde. Für deine Taten, für unsere Taten. Er verlangt nach Sühnung der Schuld, damit wir heilig werden und in seine Heiligkeit vordringen können. Ich wiederhole das nochmal. Er verlangt nach Sühnung der Schuld, damit wir heilig werden und in seine Heiligkeit vordringen können. Die spiegelt sich auch in unserer Ebenbildlichkeit wider. Wir sind durchaus in der Lage, genauso leidenschaftlich zu lieben wie zu hassen. Nur dass Gott außerhalb seiner Anwesenheit in Jesus Christus auf der Erde nicht darin versucht war. Und hier endet der Exkurs, wir kommen zu Vers 17. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Also genauso wie die Israeliten damals erstmal nur das Gesetz brauchen, erscheint nun in Jesus Phase 2 von Gottes Heilsplan für Israel. Jesus als die personifizierte Wahrheit vollendet das, was Mose begonnen hat. Jesus wird hier durch sein Leben und Sterben der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Genau wie Mose damals der Vermittler war zwischen Gott und den Israeliten. Dies sehen wir daran, dass Mose beispielsweise alleine auf den Berg geht, dass er alleine auf den Berg Horeb geht, um die Israeliten mit Gott in Begegnung zu bringen. So bringt Jesus Christus die Begegnung zwischen uns und Gott auf die Erde. Also über diese Parallelstellen mit Israel kann man wirklich nur staunen. Der Apostel Johannes bestätigt hier, dass die Autorität und Identität Gottes auf diesem Menschen liegt, der da heißt Jesus. Und wie macht er das? Er macht immer wieder aufmerksam, dass es Parallelen gibt zwischen Gott dem Vater und Jesus Christus. Er bezeugt auch durch Johannes dem Täufer als Zeugen, dass er leibhaftig gesehen wurde. Und so kommen wir zum Abschluss mit Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Denn die einzige Möglichkeit, wie Gott sich leibhaftig offenbaren könnte oder offenbart hat, ist in Jesus Christus. Also niemand hat Gott je gesehen, aber wer das Privileg hatte, Jesus Christus zu sehen, der hat Gott gesehen. Jesus selbst stellt die Begegnung mit Gott dar. So wie Gott bei den Israeliten im Zelt in der Stiftshütte war oder später auch im Tempel vor auserwählten Menschen anzutreffen war, so macht er in Jesus Christus es möglich, dass wir durch ihn Begegnung und Gnade empfangen können. Diese Gnade hat uns vor Gott, dem Vater, gerechtfertigt, sodass wir nun in persönliche Beziehung mit ihm treten können. Und was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das in der Adventszeit, in der Wartenszeit auf Weihnachten? Weihnachten ist heute vom Titel immer das Fest der Liebe. Und ich glaube, der Aspekt, der uns Christen besser passen würde, ist Fest der Gnade. Fest der Gnade und Barmherzigkeit. Denn nur durch seine Barmherzigkeit hat er uns Gnade erwiesen, seinen Sohn zu sehen und vielmehr noch durch seinen Tod am Kreuz unsere Sünden zu tilgen. Und in seiner Auferstehung ist er ein Vorbild für das neue Leben, das wir leben können. Also wenn du nun heute den zweiten Advent vielleicht zum 50. Mal, vielleicht zum 100. Mal feierst, und schon alles weiß, dann preis den Herrn dafür. Aber lass mich dich heute daran erinnern, dass es bei der Adventszeit und besonders mit dem Höhepunkt Weihnachten um dich geht. Wenn wir jetzt alle heidnischen Aspekte weglassen würden, wie Geschenke, Weihnachtsbaum, 24.12., dann würden wir an Weihnachten nur die Geburt von Jesus Christus feiern. Denn er hat in seiner Gnade und Barmherzigkeit gezeigt, was er für uns empfindet. Er wurde für uns machtlos, damit wir diese Gnade und Barmherzigkeit erkennen und erleben können. Und ich finde, das bildet doch das, woran wir glauben, was wir an Weihnachten feiern. Das ist doch das Schöne, dass er Gnade hatte und auf diese Erde kam. Er kam auf diese Erde und wir durften seine Herrlichkeit sehen. Und nicht nur das, wir durften seine Barmherzigkeit auch sehen. Wie viele Beschreibungen haben wir durch die Apostel oder auch die Briefe, wo wir sehen dürfen, wie barmherzig Jesus ist, als er hier auf der Erde war. Das sind ja nichts anderes als Zeugenberichte von Jesus. Aber zusätzlich dazu, und was noch viel, viel, viel wichtiger ist, es ist dabei nicht geblieben. Er kam nicht, um zu demonstrieren, wie herrlich er ist, wie barmherzig er ist, wie mächtig er ist. Er kam, damit er dir und mir echte Gnade erweisen kann. Er wusste, du und ich, wir schaffen das nicht. Du kannst keine Beziehung zu ihm aufbauen. Du kannst das Gesetz von Mose nicht erfüllen. Er wusste, du und ich, wir werden scheitern. Und deshalb ist für mich diese Botschaft für dich und mich heute wichtig. Jesus lebt. Er will dein Leben und durch seine Geburt auf der Erde verdient er dein ganzes Leben. Er kam nicht auf die Erde, damit du in den Himmel kommst. Er kam auf die Erde, damit du in eine Beziehung mit ihm kommst. Dass du eine persönliche Beziehung mit ihm haben kannst. Er kam, damit du ihn persönlich in dein Herz lassen kannst. Und nun stellt sich nur noch die Frage, wo stehen wir und was bedeutet diese Gnade Gottes für dich und mich? Für mich ist sie nicht mehr die Gnade, dass ich mich im Himmel wissen darf, sondern es liegt ein Auftrag in dieser Gnade. Diese Gnade hat mich verändert in ein neues Leben anzugehen und ein neues Leben zu leben, es zu üben, es einzuleben. Wenn wir uns bekehren und unser Leben Jesus geben, dann ist das erst der Anfang. Dann beginnt quasi das echte Leben hier auf Erden. Nicht erst im Himmel, sondern hier auf der Erde. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, dass egal in welcher Situation du gerade steckst, egal welche Herausforderungen du gerade hast, Gott möchte dich gebrauchen. Dort, wo du bist, das Umfeld, wo du bist, da hat Gott dich anvertraut. Und wenn du jetzt vielleicht schon immer einen Herzschlag hattest für verlorene Menschen in deinem Umfeld, dann möchte ich dich ermutigen, dem heute nachzugehen. Wie kannst du diesen Menschen erreichen? Überlege, wer Weihnachten in der Gemeinde oder in deinem Umfeld alleine ist. Wen könntest du einladen oder wer feiert keinen Weihnachten, den du einladen könntest? Überlege, wo du einen Unterschied in dieser Welt machen kannst, damit die Menschen sehen, dass du das neue Leben empfangen hast und sich die Frage stellen, wer ist dieser Gott, der dir Gnade erwiesen hat, um dein Leben zu retten? Und deshalb möchte ich uns heute nochmal herausfordern, quasi bei der Herrlichkeit, Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Was hat Gott mit dir vor? Stell die Frage, wem musst du noch von dieser Wahrheit erzählen? Was befindet sich auf deinem Herzen? Nutze die Zeit vor Weihnachten, um dich selbst zu prüfen. Es ist die Zeit, wo so viele Menschen alleine sind. Es ist die Zeit, wo so viele Menschen einfach jemanden brauchen, um sich nicht einsam zu fühlen. Und ich glaube, wir können da als Christen wirklich einen Unterschied machen. Denn in Jesus wurde Gott machtlos. Als Baby kam er auf diese Erde. Und alle haben es berichtet, alle haben es gesehen, dass Gnade nun einen Namen hat. Und der Name lautet Jesus Christus. Amen.